Matthäus Kapitel 19 ab Vers 16, und siehe, einer trat zu ihm und sprach, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, was fehlt mir noch? Jesus spricht zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Soweit die Schriftlesung. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und Freunde, vor einiger Zeit nahm sich in West-Berlin ein junger Mann im Alter von 21 Jahren das Leben. Er schrieb einen langen Abschiedsbrief an seine reichen und vermögenden Eltern. Und die Quintessenz dieses Abschiedsbriefes lautete, ich habe alles auf dieser Welt genossen, aber ich habe keine Liebe und kein wahres Leben gefunden. Ich habe mir fast alles auf dieser Erde für Geld kaufen können, aber Liebe und Leben war für Geld nicht zu haben. Darum scheide ich aus diesem Leben. Ihr Lieben, ist das nur ein Einzelfall? Oder ist das nicht der Aufschrei einer Menschheit ohne Gott? Wir können uns auf dieser Erde so vieles kaufen. Es gibt ja auch käufliche Liebe, das wissen wir. Wir können auf dieser Erde so vieles erwerben und erarbeiten. Wir können auf dieser Erde so viele Seligkeiten haben. Aber wer von uns hat das wahre Leben? In unserem Land kommen genauso viele Menschen durch Selbstmord um, als wie auf den Straßen als Unfallopfer zu Tode kommen bei Verkehrsunfällen. Es sind Tausende und Abertausende in jedem Jahr. Ganz abgesehen von denen, die zugrunde gehen an den Folgen von Konsum, von Rauschgift oder von Alkohol oder von anderen Rauschgiftmitteln und Genussmitteln. Der Mensch ist auf der Suche nach dem Leben. Und ihr Lieben, der Mensch versucht nun das Leben zu finden an den verschiedensten Stellen, ob es nun Arbeit ist oder, wie der Schwabe sagt, schaffe, schaffe, Häusle baue, ob es nun Sport ist oder Musik oder gute Literatur oder, wie es ein Evangelist mal drastisch ausgedrückt hat, dass die vier großen F das Leben eines Menschen bestimmen, wenn er seinen Arbeitstag hinlänglich herumbekommen hat. Feierabend, Filzpantoffeln, Flaschenbier und Fernsehen. Jeder Mensch versucht nun auf irgendeine Art und Weise das Leben zu finden. Und eines Tages kommt er zu dem Schluss, vielleicht sogar zu dem Entschluss, zu der Erkenntnis, wie dieser 21-Jährige dort in West-Berlin, der schreiben muss, ich habe weder Lieben noch Leben auf dieser Erde gefunden, darum scheide ich aus diesem Leben. Ich erinnere mich, dass ich mal gerade, wenn ich jetzt an West-Berlin denke, im dortigen christlichen Verein junger Männer, ein riesengroßes Plakat sah, mit all dem, was unser Leben schön macht, was unser Leben leicht macht, was unser Leben reich macht, was unser Leben froh macht. Da war vom Fernsehapparat und von der Waschmaschine und vom Urlaub irgendwo in Mallorca oder auf der Löwenjagd in Afrika und vom schnellen Auto alles abgebildet, was der Mensch in den letzten 30, 35, 40 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg als Wirtschaftswunder, Errungenschaften, als das große Glück ansah. Und mitten durch diese Fotomontagen, wo gewiss so 20, 30, 40 Bilder durcheinander fotografiert und zusammengestellt waren, über das, was der Mensch auf dieser Erde Leben nennt. Dadurch war groß mit gewaltigen Balken geschrieben, Wirtschaftswunder. Naja, es ist ja ein Wunder, wenn man in andere Länder kommt. Bereisen Sie mal den Ostblock. Dann werden Sie den Unterschied merken zwischen Ost und West. Zwischen dem wirtschaftlichen Aufschwung von Westeuropa. Aber dann hatte dieser Mann, der das entworfen hat, dieser Grafiker, einen Pinsel in die Hand genommen, in rote Farbe getaucht und hatte den letzten Buchstaben ganz rot durchkreuzt. Also hieß das Wort nicht mehr Wirtschaftswunder, sondern Wirtschaftswunde. Und ihr lieben Freunde, darum geht es heute Abend. Wir als Menschen, die wir in das Diesseits hineingeboren sind, suchen unser Leben im Diesseits und werden unser Leben im Diesseits nicht finden. Ich habe in West-Berlin einen Mann getroffen, der hatte sich am 50. Geburtstag, als er den 50. Geburtstag feierte, betrunken, wie er sich noch nie in seinem Leben betrunken hatte, und vergriff sich dabei an seiner minderjährigen Tochter, was ja früher noch strafrechtlich streng verfolgt wurde. Und dann kam dieser Mann aus dem Gefängnis und dann stand er vor der Tür unseres Missionshauses dort in West-Berlin und suchte Hilfe. Der Mann hatte gedacht, das Leben zu finden, und stürzte in einen Abgrund ohnegleichen hinein. Er schlief nachts auf den Parks und auf den Bänken, bis die Polizei ihn wieder auflas und in irgendein dieser Asyle oder Heime steckte. Oh, ihr Lieben, wir könnten jetzt stundenlang darüber sprechen, was der Mensch nicht als Leben bezeichnet. Und wir müssen uns nun fragen, was ist wirklich Leben? Ist Leben eine Station zwischen Geborenwerden und Sterben? Ist Leben eine Station von dem Augenblick an, wo ich aus dem Leib der Mutter vorgehe, bis zu dem Augenblick, wo ich den letzten Atemzug tue und meine Angehörigen oder andere Menschen tragen mich dann zu Grabe, was dazwischen liegt? Ist das Leben? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, der Inhalt zwischen diesen beiden Stationen, Geburt und Tod, der Inhalt dieses Lebens, was wir leben, ist das wirklich Leben? Lehrt uns denn die Heilige Schrift nicht, dass wir in Sünde empfangen und geboren sind? Lehrt uns denn die Heilige Schrift nicht, dass wir Menschen sind, die geistlich tot sind? Lehrt uns denn nicht die Heilige Schrift, dass wir vom Leben abgeschnitten sind? Sagt nicht der Vater zu dem verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, dieser mein Sohn war tot und ist nun lebendig geworden? Lehrt uns nicht der Epheserbrief im 2. Kapitel, dass wir tot sind in unseren Sünden und Übertretungen? Sagt nicht der Heiland selbst, als er auf Erden weilte, lasset die Toten ihre Toten begraben. Die geistlich Toten sollen die leiblich Toten begraben. Das ist der Sinn dieses Textwortes. Und wir meinen, ihr lieben Freunde, wir leben. Wir leben in den Tag hinein und verkonsumieren, werden erzogen zum Verkonsumieren, was uns diese Welt zu bieten hat. Meinen in irgendwelchen inneren Werten das Leben gefunden zu haben und stehen am Schluss unseres Lebens, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, vor einem einzigen Scherbenhaufen. Das soll Leben gewesen sein. Sagte mal ein Mann zu mir, wissen Sie, als ich geheiratet habe, da ging mein Leben erst mal richtig los. Ich lebte für meine Frau, für meine Kinder, die dann geboren wurden, und baute mir ein Häuschen, und dann erzählt er begeistert, wie das Leben losging. Na, dann wagte ich diesen Mann mal etwas weiter zu fragen, nachdem das Leben so schön losgegangen war, wie es denn eigentlich weiterging. Nun, das schöne Haus, was er gebaut hatte, das raffte der Zweite Weltkrieg dahin. Eines seiner Kinder kam um und mit dem Rest seiner Familie konnte er so gerade das nackte Leben erretten und hatte schwerste Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu erdulden, bis er wieder auf die Füße kam in das Leben hinein, was er als Leben bezeichnete. Und in das Haus dieses Mannes kam Evangelium. Und es war mir vergönnt, die letzten 15 Jahre dieses Menschenleben zu beobachten, wie endlich Leben bei ihm eingezogen war, nämlich göttliches, ewiges Leben. Und was die Außenstehenden nicht wussten, das wussten nur die Eingeweihten oder die, die seelsorglich damit zu tun hatten. Er hatte 30 Jahre eine Hölle auf Erden geführt in seiner Ehe. Und das nannte er Leben. Und ihr lieben Freunde, jetzt könnten wir stundenlang erzählen. Ist die Station zwischen Geburt und Tod Leben? Ist der Inhalt zwischen diesen Stationen, ist das wirklich Leben? Wenn wir es in einem Liede singen, Freunde, das Leben ist lebenswert. Fragen wir doch mal die Herren Multimillionäre, ob das Leben lebenswert ist. Fragen wir mal die berühmten Politiker, die jeden Tag Schlagzeilen in den Zeitungen machen. Oder die berühmten Filmschauspieler, oder die berühmten Rennfahrer, oder die berühmten Sportler, oder was es sonst für große Leute geben mag, die wir als Stars anhimmeln. Fragen wir sie doch mal, ob sie Leben haben, ob sie glücklich sind. Fragen wir sie doch mal, ob das, was sie tun und das, was sie verdienen und in dem Gold, in dem sie schwimmen, ob das Leben ist. Ob sie froh und glücklich und bis ins Letzte ihres Lebens befriedigt sind. Wir brauchen sie eigentlich gar nicht zu fragen. Wir wissen von zu vielen, die mit gescheiterten Ehen und mit Selbstmord ihrem Leben ein Ende machen mussten. Wir könnten jetzt die Namen all derer aufzählen aus den letzten 20, 30 Jahren, die am sogenannten Starrhimmel unser Volk belogen und betrogen und von dem Volk angehimmelt wurden. Ja, wenn ich so ein Leben hätte wie diese Leute und wenn ich das viel Geld hätte und dieses schöne Haus und das schnelle Auto, den berühmten Namen und das schöne Schloss und dann könnten wir alles aufzählen. Ja, ihr Lieben, wir müssen fragen, was ist Leben? Nun kommen wir aber zu einer dritten Frage. Wir bleiben mal bei dieser Station zwischen Geburt und Tod. Ist das also Leben, dass ein Mensch durch den Leib seiner Mutter physisches, leibliches Leben bekommt? Dass er 69% aus Wasser besteht und dass die anderen 31% die verschiedenen Mineralien sind. Das können wir alles aufzählen. Was für Mineralstoffe der Mensch von seinem Knochenaufbau bis zu seinen Haaren und seiner Haut hat. Und dann wird der Mensch geboren und es gibt ja Menschenrechte, die dafür sorgen, auch ein Grundgesetz, dass wir ein unversehrtes Leben in unserem Lande führen dürfen. Unser Eigentum wird geschützt. Dieses, unser empfangenes Leben, die Gesundheit unserer Glieder, unseres Leibes wird geschützt. Ist das nun Leben, dass wir diesen gesunden Leib haben? Ich rede jetzt nicht von denen, die keinen gesunden Leib haben, die vielleicht ein Leben lang im Rollstuhl sitzen müssen oder verkrüppelt nach einem Unfall oder aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind. Ich rede jetzt von denen, die so ein gesundes Leben haben, die essen können wie die Scheunendrescher, so sagt man es im Volksmund, die nachts schlafen und schnarchen können, die gesund und alt werden, ihre Kinder und Enkelskinder sehen. Ist das Leben? Eines Tages müssen sie ja sterben. Und das, ihr Lieben, ist die große Frage, was kommt nach dem Sterben? Was kommt, wenn ich das als Leben genossen habe, was ich als Leben bezeichnete? Für den einen ist es ja der Alkohol das Leben, für den anderen ist die Zigarette das Leben, für den anderen ist das andere Geschlecht das Leben. Jeder hat so einen Lebensinhalt. Aber eines Tages geht die Zeitspanne zu Ende, von der die Bibel sagt, sie wäre höchstens 70 oder 80 Jahre. Und wenn sie köstlich gewesen ist, ist am Ende doch nur Mühe und Arbeit gewesen. Was dann? Ihr Lieben, wir brauchen ein Leben, das stärker ist als der Tod. Wir brauchen ein Leben, das dann weitergeht, wenn sich unser Sarg in das Grab gesenkt hat und die berühmten 2 Kubikmeter Erde sind auf unseren Sargdeckel gefallen. Und einige bunten Blümchen blühen dann auf unserem Grabe. Denn für die meisten Menschen ist dann alles aus. Und der Sozialismus hat es uns seit 100 Jahren vorgesungen. Kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Ihr lieben Freunde, wir brauchen ein Leben, das eben stärker ist als der Zerfall, als der Tod, als das Sterben, als Sarg, als Grab, als Altwerden oder die Krebskrankheit, an der der größte Teil der gegenwärtigen Menschheit zugrunde geht. Wir brauchen ein Leben, das stärker ist als Grab und Tod und Krebs und sterben müssen. Und wir fragen, wie bekommen wir dieses Leben, bitte? Es ist eine uralte Frage. In unserem Text stellt diese Frage ein junger Mann. Nun, wir im pietistischen Lager der Erweckung der letzten 150 Jahre, wir haben ja so unsere Sprache Kanaans. Und diese Sprache Kanaans sagt, nun, es ist der reiche Jüngling. Heute würde man sagen, der reiche Teenager. Ein Teenager ist ein Mensch zwischen 13 und 19 Jahren. Weil in der Zählung der englischen Sprache eben das Wort Teen andauernd vorkommt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dann ist es mit 19 zu Ende. Dann ist er kein Teen mehr, wenn er in der Zwischenzeit 20 geworden ist. Aber bleiben wir doch mal bei dieser uns bekannten, pietistischen, gläubigen Redeweise, der reiche Jüngling. Wie alt war er? 19, 25? Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt, er war ein Oberster. Die Bibel sagt, der Heiland liebte ihn. Steht dann im Markus-Evangelium ganz ausführlich. Und dieser Mann, von dem man sagen müsste, du hast doch ein Leben auf der Sonnenseite dieser Erde. Was willst du eigentlich bei diesem Wanderprediger von Nazareth? Dieser Mann kommt zum Herrn Jesus. Ob er in der gleichen Lebenskrise war wie dieser 21-Jährige in West-Berlin, der sie für Geld nichts mehr kaufen konnte und Selbstmord beging, er schoss sich eine Kugel durch den Kopf, es war grausam. Ob er in der gleichen Lebenskrise war, dass er feststellte, ja, Hab und Gut und Geld und Reichtum und Oberster sein hier in Israel, das befriedigt mich nicht, ich brauche etwas mehr. Also gehe ich mal zu diesem Meister aus Nazareth und frage ihn, Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben. Also, er sucht das Leben, ja, er sucht noch mehr. Er sucht das ewige Leben. Nun, ich habe kurz aufgerissen, was wir unter Leben verstehen können, aber nun wollen wir in dem Hauptteil unserer Verkündigung hören, was für eine Antwort der Heiland diesem jungen Mann gibt, wie er dieses ewige Leben erlangen kann. Und das ist ja unser Thema, ein neues Leben, aber wie? Nun, dass viele Menschen ein neues Leben möchten, ist eindeutig. Wie können wir aber dieses neue Leben erlangen, ihr lieben Freunde? Das ist die Frage. Matthäus Kapitel 19 gibt nun die Antwort. Und zwar sagt der Heiland in Vers 21. Willst du vollkommen sein, geh hin, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist die Antwort. Der reiche Jüngling hatte zuvor auch eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, dass er die 10 Gebote und alles, was der Herr ihm vorgestellt hat, Gott über alles lieben und den Nächsten wie sich selbst, das hätte er gehalten von seiner Jugend auf. Da sieht man also, dass eine religiöse Erziehung, eine Gesetzesfrömmigkeit kein Leben in sich hat. Denn wenn dieser junge Mann im Gesetz des Alten Testamentes das Leben gefunden hätte, wäre nie zum Herrn Jesus gekommen und hätte gefragt, Meister, wie kann ich das ewige Leben erben? Hier merken wir etwas. Gott hat keine Enkelkinder, ihr Lieben. Wenn sich unsere Eltern oder Großeltern bekehrt haben, dann müssen sie die Kinder und Kindeskinder auch zum Herrn Jesus Christus wenden. Eine religiöse Erziehung macht nicht selig. Ein Kopfwissen um die 10 Gebote errettet keinen Menschen. Denn der reiche Jüngling behauptet, alles gehalten zu haben von Jugend auf und es fehlt ihm noch etwas. Ja, es fehlt ihm das Entscheidende. Der Heiland sagt, willst du vollkommen sein, so verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Wir haben es diese Woche bereits gehört, Gott will uns nicht das irdische Hab und Gut nehmen, sondern Gott will, dass das irdische Hab und Gut an die richtige Stelle kommt. Und auf der Himmelsbank ist unser irdisches Hab und Gut immer an der richtigen Stelle, denn das irdische Hab und Gut gehört nicht in unser Herz. Denn das irdische Hab und Gut macht unser Herz kalt. Deswegen sagt der Heiland zu dem reichen Jüngling, verkaufe, was du hast. Du hängst daran. Dein Herz hängt daran. Dein Herz ist erfüllt von deinen irdischen Gütern. Verkaufe es doch. Wir nehmen dir nichts weg. Der Satan, der nimmt weg. Der Teufel gaukelt den Menschen vor, ihnen was zu geben auf dieser Erde und raubt ihnen die Ewigkeit. Aber nicht Gott. Sondern Gott verlagert den irdischen Besitz an die richtige Stelle. Der irdische Besitz gehört doch nicht in das Herz eines Menschen hinein, dass das Herz eines Menschen kalt und stumpf und egoistisch wird. Nein, das irdische Hab und Gut gehört so eingeteilt, dass es einst auf der Himmelsbank wiedergefunden wird. Und damals in Israel war das eben eines der Hauptaufgaben, Almosen für die Armen zu geben. So, wenn jetzt also dein Herz frei ist, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Du hast jetzt all dein Hab und Gut verkauft. Jetzt bekommst du das neue Leben. Und zwar in dieser einen einzigen, kurzen, bündigen Antwort. Man möchte fast sagen, in einem Satzteil, wo der Heiland sagt, in Vers 21 zum Schluss, und komm und folge mir nach. Was heißt das? Das heißt, wer Leben haben möchte, erfülltes Leben, ewiges Leben, unsterbliches Leben, Leben, das dann weitergeht, wenn wir das irdische Kleid abgelegt haben und das Kleid angezogen haben, was keine Tasche hat. Leben, was über den Tod und über den Dritten Weltkrieg hinausreicht. Leben, das von dem nächsten Atombombenfall nicht zerstört werden kann. Wer dieses Leben haben will, muss Jesus nachfolgen. Und was heißt das? Das heißt als erstes einen totalen Herrschaftswechsel. Ich muss den Herrn Jesus Christus als meinen Führer und als meinen guten Hirten durch eine Lebensentscheidung anerkennen, denn es heißt hier in unserem Textwort, folge mir nach. Denn der reiche Jüngling ist ja bis dahin einem anderen gefolgt. Die Bibel sagt zu diesem anderen, es ist der Gott dieser Welt. Der Hebräer sagt, es ist der Schatan. In unseren Übersetzungen heißt es der Satan, der Widersacher. Der Grieche sagt, es ist der Diabolos. Aus diesem Wort Diabolos ist Teufel geworden. Diabello heißt das griechische Grundwort, das heißt der Durcheinanderwerfer. Dieser reiche Jüngling ist dem gefolgt, der seit der Stunde des Sündenfalles die Macht hat über alle Menschen, der große Widersacher ist und die ganze Welt ist diesem Widersacher Gottes, diesem Erzverderber und Feind der menschlichen Seele, dem Teufel, hörig. Und wenn einer neues Leben haben will, dann muss er diesen falschen Fürsten dieser Welt verlassen. Dann bedeutet Bekehrung für ihn eine radikale Umkehr, dass er sich wegwendet von der Gewalt Satans. So lesen wir Apostelgeschichte 24, Vers 18. Und dass er sich hinwendet zu Jesus Christus als dem guten Hirten, als dem wahren Lebensführer, als der, der ihm vorangeht, als dem, der ihn zum Ziele bringt. Und ihr Lieben, wir machen immer so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Übertragung aus unserem technischen Zeitalter über das Leben. Also Leben ist etwas, das kann ich bekommen, oder Heiliger Geist, das kann ich bekommen, das ist so ähnlich wie so die Stromkraft in den Leitungen. Wenn ich mir jetzt so diese Lampen anschaue, sie brennen. Warum brennen sie nun? Hier ist ein Stromkreislauf, den kann man genau technisch erklären. Man drückt irgendwo hier an der Seite dieses gottesdienstlichen Raumes auf das Knöpfchen und auf einmal flutet das Licht auf. Man drückt irgendwo auf ein Knöpfchen, auf einmal geht ein Motor und die Wäsche wird automatisch gewaschen. Es ist irgendwie eine Kraft da. Und wir meinen immer ewiges Leben, Heiliger Geist oder neues Leben. Wir bekommen irgend so eine Kraft. Da legt uns irgendjemand die Hände auf. Wir gehen irgendwo hin und erleben etwas Besonderes. Und wenn wir dann diese Kraft haben und wir brauchen sie, dann schalten wir sie an. Besonders wenn wir am Sonntagmorgen zum Gottesdienst gehen und schön laut singen wollen. Und wenn wir diese Kraft nicht brauchen und wir als Christen nicht erkannt werden wollen, dann schalten wir diese Kraft ab. Was für ein Irrtum, ihr Lieben. Das ewige Leben, die Gabe des Heiligen Geistes, ist doch nicht mit dem Stromkreislauf zu vergleichen, den man an- und abschaltet. Sondern das ewige Leben bekommen wir nur in der ständigen Gemeinschaft mit dem, der das Leben ist. Und das ist der Herr Jesus. Deswegen sagt der Jesus zum reichen Jüngling, komm und folge mir nach. Solange du an meiner Seite bist, solange ich dir vorangehe, hast du das ewige Leben. In dem Augenblick, wo du aber an Jesus vorbeigehst, oder hinter dem Herrn Jesus zurückbleibst, oder vom Herrn Jesus abfällst, oder ihn verachtest, oder ihn nicht willst, hast du kein Leben. Und ihr Lieben, das ist das große Geheimnis. Wir singen es ja in einem Männerchorlied so wunderbar. Alles Leben strömt aus dir. Es steht ja bereits in Psalm 36, Vers 10. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wir meinen, das Leben käme in uns hinein, wie so ein Computer. Das Leben käme in uns hinein, wie so ein Roboter. Und wir sind dann so die selbstständigen, kleinen Menschlein, die so autonomes Leben in sich haben und nun machen können, was sie wollen. Irrtum, ihr Lieben. Ein neues Leben aber wie? Doch nur durch den, der für unser altes Leben auf Golgatha gestorben ist. Doch nur durch den, der mein altes, verpfuschtes, sündiges Leben an das Kreuz genommen hat. Doch nur in der Gemeinschaft mit dem, der als der Heiland der Sünder auf Golgatha starb, den Tod überwand und mir das ewige Leben schenken kann, weil er ohne Sünde und weil er ohne Tod war. Und wir haben so ein mechanisches Denken, zum Teil wird es auch so gepredigt, du musst dies und das tun und das machen und dort hinkommen, dann kriegst du ewiges Leben und den Heiligen Geist und alles, was dazugehört. Nein, ihr Lieben. Ewiges Leben und die Fülle des Heiligen Geistes bekommen wir nur in der Gemeinschaft mit dem Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und dieser Mittler zwischen Gott und den Menschen ist der Herr Jesus Christus. Und wer sich zum Herrn Jesus Christus als eine Persönlichkeit bekehrt, als den personenhaften Gottessohn, der bekommt das ewige Leben. Denn die Bibel lehrt uns in 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und ihr Lieben, dieses Leben behalten und erhalten wir nur, wenn wir nach unserer Bekehrung in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bleiben. Und hier haben wir wieder so ein mechanisches Denken. Ja, also Bekehrung ist, ich werde meine Sünden los, ich habe die Rückversicherung, dass ich nicht in die Hölle komme. Mein Name ist im Himmel angeschrieben, wenn ich an die Himmelstür klopfe, da macht mir der Petrus da oben auf. Und dann ist Bekehrung, ich setze mich jetzt da irgendwo in die Ecke an der wunderschönen goldenen Rolltreppe und diese Rolltreppe fällt mich automatisch in den Himmel. Ich bin ja bekehrt, mir kann nichts mehr passieren. Ja, aber ihr Lieben, das ist doch ein Irrtum. Das neue Leben bekommen wir in der Gemeinschaft dessen, der sagt, komm und folge mir nach. Das neue Leben bekommen wir nur in und durch Jesum Christum. Das Neue Testament lehrt uns 164 Mal. Immer wieder dieses kleine Wörtlein, wir sind in Christum. 164 Mal. Wir sind in Christum. Wir sind nicht mehr in Adam, der das Verlorensein über die Welt brachte. Wir sind nicht mehr in der Sünde, die uns versklavte. Wir sind nicht mehr im Tode, der uns ins Verderben riss. Wir sind nicht mehr in der Gewalt und Knut und in den eisernen Ketten des Satans. Wir sind jetzt in Christum Jesum. Wir sind eins mit ihm. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Da bekommen wir das ewige Leben. Und das sagt der Heiland zu dem reichen Jüngling. Er sagt, komm und folge mir nach, siehst du? Du behauptest, du hättest nicht getötet, du hättest keine Ehe gebrochen, du hättest nicht gestohlen, kein falsches Zeugnis geredet, gewiss hast du auch Vater und Mutter geehrt, wunderschön. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, ja, aber dadurch bekommst du kein Leben. Sondern Leben bekommst du nur in der Gemeinschaft mit dem, der den Tod überwunden hat, mit dem, der am dritten Tage auferstanden ist, mit dem, der ewiglich lebt. Und selbst wenn dein irdischer äußerer Leib zerfällt, hast du das ewige Leben in dir, dass du mit dem Liederdichter sagen kannst, kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unseren Geist aus viel tausend Nöten, schließt das Tor der bitteren Leiden und macht Bahn, da man kann gehen zu Himmelsfreuden. Das ist Leben. Und ihr lieben Freunde, darum geht es in unserem Textwort. Leben bekommen wir nur von dem Fürsten des Lebens, so heißt es mal in der Apostelgeschichte. Wir bekommen nur Leben in der Gemeinschaft mit dem, der das irdische Leben schuf und der uns in seinem Sohn Jesus Christus das ewige Leben schenkt. Und das ist die Frage heute Abend. Ist der Jesus Christus unser Führer? Ist der Jesus Christus unser guter Hirte? Kommen wir doch noch einmal zurück auf die verlorene Generation. Auf die verlorene Generation der heranwachsenden Jugend, die fatal in der Bundesrepublik Deutschland erkennen muss und ein Schlagwort gepredigt und geprägt hat. Und in einem Fatalismus, in einem ohnmächtigen Zorn verkündigt. Und dieses Schlagwort heißt No Future, keine Zukunft. Kommen wir doch noch einmal auf dieses Menschengeschlecht zurück, das soeben dem Inferno des Zweiten Weltkrieges entronnen ist, das seit den 60er Jahren neomarxistisch erzogen wird, zum größten Teil in unseren Schulen. Und dieses neomarxistische Menschenbild bedeutet, Gott bin ich und ich lebe aus, wie ich meine Triebe und Lüste ausleben will. Und nun fragen wir doch mal diese Menschen, sagt einmal, was habt ihr denn eigentlich für ein Vorbild? Was habt ihr denn für einen Führer, für ein Idol, an dem ihr euch begeistern könnt? Na, da würden uns die einen sagen, wir haben da diese Pilzköpfe, die Beatles oder die anderen berühmten Musiker, wenn die da irgendwo in einer deutschen Großstadt in Essen oder wo sie zusammengekommen sind, wenn da so 10, 20, 30.000 zu so einem Festival zusammenkommen, dann machen sie Sachschaden für ein paar Millionen, dann schlagen die alles kurz und klein, so begeistert sind diese sogenannten Fans. Und dass diese pilzköpfigen Musiker da vor Jahren, der eine ist ja in der Zwischenzeit ermordet worden, als die das erste Mal in die USA kamen und über den Rasen schritten, als sie aus dem Flugzeug kamen, da musste die Polizei mit stärkstem Aufgebot diese begeisterten Fans abhalten. Und als die nun über den Rasen gegangen waren, stürzte sich die Menge und riss den Rasen aus dem Boden und aß ihn vor Begeisterung, weil diese Musiker darüber gegangen waren. Und als sie dann aus dem Hotel abgereist waren, stürmten sie das Hotel und schnitten Stücke aus den Teppichen heraus und montierten die Türklinken an und stritten sich um die Handtücher, die einmal von diesen Leuten angefasst und in Gebrauch gewesen waren. Und fragen wir doch einmal, gewiss, das hört sich heute Abend alles so extrem an, fragen wir doch einmal, wer ist denn nun guter Hirte, wer ist denn nun Führer, wer ist denn nun Idol, an dem sich gerade junge Menschen begeistert können? Gehen wir doch mal durch die Jugendzimmer unserer Häuser und schauen uns mal diese riesengroßen Bilder an, die natürlich schön ausländisch Poster heißen müssen. Und dann schauen wir doch mal, was haben sie denn dort für Bilder aufgehängt? Was sind denn das für Idole, an die sie sich hängen? Ihr Lieben, es ist ein Betrug ohne Gleichen. Es ist der Betrug, und das hat Vater Bodelschwingh sehr oft erzählt, weil sein eigener Vater Ernst von Bodelschwingh diesen Krieg mitgemacht hat, 1813. Es ist ein Betrug, wie einst Herr Napoleon im Oktober bei der Völkerschlacht bei Leipzig über die Sterbenden und über die verwundeten und schreienden und verkrüppelten und verbluteten Soldaten schaut. Die zu Tausenden und Abertausenden auf dem Schlachtfeld umgekommen waren. Und als er sah, dass er die Schlacht verloren hatte, dann setzte er sich auf sein weißes Ross und bevor er aufsteigen konnte, stieß er mit seinem Fuß an eine Soldatenleiche. Der Kampf war so heftig, dass die Kugeln bis zum Kaiser durchgedrungen und dort auch Soldaten gefallen waren. Und dann stieß er mit seinem Fuß die Soldatenleiche zur Seite, damit er endlich sein weißes Ross besteigen konnte und sagte angewidert zu einem seiner Generäle, und die haben es der Nachwelt überliefert, wertlose Masse. Wertlose Masse. Nun können wir von all den Idolen und Führern und den Ideologen und von den Weltanschauungsfabrikanten und von den Religionsstiftern und nun könnten wir von all diesen Menschen sprechen. Wir könnten darüber nachdenken, wie es möglich war, dass ein Anstreicher, Geselle aus Österreich es fertig brachte, dass ein Kulturvolk von Goethe, Schiller und Martin Luther diesem Mann aus Österreich 12 Jahre Heil zugerufen hat. Und wo sind sie geblieben? 55 Millionen mussten ihr Leben lassen, weil ein Teil dieser Welt diesem Wahnsinnigen aus dem Abgrund Heil zurief. Heil Hitler. Und das größte Unheil kam über die Welt. Aber der Mensch hat es immer mit gutem Meinen getan. immer in der inneren festen Überzeugung, jetzt endlich hat er das wahre Leben gefunden. Und er ist belogen und betrogen. Wer sich vor dem Teufel und seinen Helfershelfern auf dieser Welt beugt, der wird von ihm noch tiefer in den Sumpf der Sünde hineingetreten. Aber wer zum Herrn Jesus kommt und wer das Wort hört, was wir hier in Vers 21 lesen, von Matthäus 19, komm und folge mir nach, der bekommt in der Gemeinschaft mit diesem guten Hirten das ewige Leben. Weil dieser gute Herr und Heiland einmal selber, als er auf Erden gewesen war, zu zwei betrübten Schwestern, Martha und Maria, gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Der einmal selber gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin gekommen, dass sie Lebenserfüllung, Lebensglück, Lebensbefriedigung haben. Und das Lied, das wir eben eingangs gesungen haben, hat schließlich eines Fürsten gedichtet, Eleonora von Reuss. Ich bin durch die Welt gegangen, die Welt ist schön und groß, und doch zieht mein Verlangen nicht weit von der Erde los. Warum eigentlich? Weil diese Erde keine Lebenserfüllung geben kann. Und sie kann keine Lebenserfüllung geben, weil sie kein Leben hat, denn die Welt liegt im Tode. Wie kann eine Welt, die in der Sünde und im Tode liegt, uns Leben geben, ihr Lieben? Das ist ja ausgeschlossen. Und ein anderer Liederdichter sagt, die Freuden dieser Erden sei ich wie Schaum vergehen. Nichts konnten sie mir werden, dein Kreuz nur blieb mir stehen. Also, das neue Leben, wie bekomme ich es? Nur in der Gemeinschaft, in der totalen Hingabe an den Herrn Jesus. Und wenn ich gläubig geworden bin, dann sitze ich eben nicht auf der goldenen Rolltreppe und fahre automatisch in den Himmel, sondern dann bleibe ich jeden Tag in der Lebensgemeinschaft mit diesem Heiland. Und damit wir uns recht verstehen, wie diese Lebensgemeinschaft aussieht, benötigt die Bibel verschiedene Gleichnisse und Bilder, um uns das zu verdeutlichen. Es ist wie ein Mann und wie eine Frau in der Lebensgemeinschaft, der Ehe miteinander leben, bis dass der Tod sie scheidet. Und da haben wir das Bild der Ehe im Neuen Testament, Christus der Bräutigam und die Gläubigen auf dieser Erde, seine Brautgemeinde. Und wie Mann und Frau Tag und Nacht miteinander leben, bis dass der Tod sie scheidet. Und oft kommt der Tod, wenn der eine dieser Ehepartner auf der anderen Seite des Ehebettes liegt. Solange wie die Menschen in der Ehe zusammenleben und dokumentieren, wir sind eine Lebensgemeinschaft, die unauflöslich ist, nur der Tod kann uns scheiden. Und es gibt Ehepartner genug, wo der andere Ehepartner gestorben ist und sie haben nie mehr geheiratet. Gibt es genug. Obwohl das die Schrift nicht lehrt, dass man das muss, aber es gibt es genug. Und wenn die Bibel dieses irdische Bild der Ehe überträgt auf die himmlische Ehe, Christus, der Bräutigam unserer Seele, wir die Brautgemeinde auf dieser Erde, dann wird doch deutlich, was ist denn eigentlich Leben? Leben ist ein ständiges mit Jesus gehen. Leben ist eine ständige neue Hingabe an Jesus. Leben ist eine tägliche Reue und Buße. Ihr Lieben, das war These Nummer 1 der 95 Thesen von Dr. Martin Luther. Unser Herr Christus spricht, tut Buße. Das war als erstes Wort auf den 95 Thesen zu lesen in der Schlosskirche zu Wittenberg. Am 31. Oktober 1517. Und dann führt Luther aus, was heißt das, wenn unser Herr Christus spricht, tut Buße. Buße bedeutet, dass wir täglich in Reue und Buße dem Herrn Christus gehören. Es genügt also nicht, in einem einmaligen, punktuellen Ereignis, was dann Jahre hinter mir liegt, sich zu Jesus zu bekehren. Ja, damals, als die große Erweckung war, vor 26 Jahren, da habe ich mich bekehrt. Nein, ihr Lieben, das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Sondern Leben bedeutet, wenn damals vor 26 Jahren ich in der Bekehrung zu dem Herrn Jesus das Leben empfangen habe, habe ich heute nur so viel ewiges Leben, so viel ich mit dem Herrn Jesus lebe. So viel ich mich dem Herrn Jesus hingebe, so viel ich mich dieser Welt nehme, denn in dieser Welt ist der Tod. Und das verstehen viele nicht, die sich gläubig nennen. Sie meinen, sie können alles mit der Welt mitmachen. Und vergessen, dass sie Tag für Tag sich dem Tode weihen, wenn sie mit dieser Welt Kompromisse machen. In dieser Welt gibt es kein Leben. Nein, wir brauchen nicht aus der Welt auszuziehen. Steht nirgends geschrieben, dass wir weiße Gewänder anziehen sollen, um an den Heiligen Berg zu gehen und auf die Wiederkunft Jesu zu warten. So nicht. Nein, nein. Steht auch nicht geschrieben, dass wir in ein Kloster gehen müssen. Es steht aber geschrieben, dass wir in dieser Welt leben, dass wir die Welt zu missionieren haben, dass wir aber in unserem inneren Herzen von dieser Welt getrennt sind. Unsere Gesinnung muss gegen diese Todeswelt sein. In dem Augenblick, wo wir mit dieser Todeswelt in unserem Herzen Kompromisse machen und mit ihr paktieren, kommt sofort der Tod in unser Herz. Nicht der Anfang, nur das Ende krönt das Christenglaubensstreit. Und viele gibt es, ja, wir haben uns auch bekehrt. Und wo ist das Leben bei euch? Das Leben muss sich ja auswirken. Leben ist Bewegung. Leben tritt in Erscheinung. Leben ist Kraft. Leben ist Freude. Leben ist Glück. Leben ist Dynamik. Dynamis, sagt der Grieche. Daraus ist das Wort Dynamit geworden. Wo ist dann nun bei euch die Kraft, die Freude, das Glück des ewigen Lebens? Habt ihr die Kraft, gegen die Sünde zu kämpfen? Habt ihr die Kraft, als lebendige Fische gegen den Sturm zu schwimmen? Nein, warum nicht? Nun, ihr habt Matthäus 19, Vers 21 vergessen. Komm und folge mir nach. Hier steht nicht, mach nur einen Schritt und dann setz dich hin. Komm auf die goldene Rolltreppe und du fährst automatisch in den Himmel. Nein, nein, da steht hier nicht. Komm und folge mir nach. Wer je das Buch von Dietrich Bonhoeffer über die Nachfolge gelesen hat, der weiß, was das beinhaltet. Komm und folge mir nach. Ein ganzes Leben mit dem Herrn Jesus zu leben, bis zum letzten Atemzug. Dann haben wir Leben. Und dieses Leben und diese Nachfolge, er steht hier nicht wörtlich, aber darf ich noch einmal ganz langsam lesen? Komm und folge mir nach. Dieses Leben und diese Nachfolge vollzieht sich auf einem Wege. Und dieser Weg wird in der Bibel benannt als der schmale Weg. Ja, wir lesen sogar in der Apostelgeschichte, dass das am Anfang gar nicht Christentum hieß, oder? Dass die Jünger Christianer genannt wurden. Steht ja nur dreimal in der Apostelgeschichte. Sondern es heißt, zum Beispiel der Landpfleger oder der König Agrippa, der den Apostel Paulus verhörte, er wusste von diesem Wege. Also erkannten die Menschen damals, die Jünger, die an Jesus von Nazareth glauben, sind Menschen, die einen ganz bestimmten Weg gehen. Und was ist das für ein Weg? Es ist der schmale Weg dem Herrn Jesus nach. Es ist die schmale Kreuzesspur der Verachtung, der Schmach, der Schande, der Verfolgung, das Verspottetwerden, das Verkanntwerden. Denn wenn wir ewiges Leben haben wollen, dann wird die Welt alles aufbieten, um den Tod über uns auszuschütten von allen Seiten. Dann werden das Menschenfeinde ihre eigenen Hausgenossen sein. Dann wird sie erfüllen, was im 7. Kapitel des Propheten Micha geschrieben steht, was die wenigsten von uns gelesen haben, weil wir viel zu wenig das Alte Testament lesen. Da steht geschrieben, es kommt eine Zeit, wo sie erfüllen wird, dass du tun musst, was da geschrieben steht. Verschließe deinen Mund vor derer, die in deinen Armen schläft. Und gerade die allerengsten Angehörigen sind oft die größten Feinde, wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt und die ungläubigen Angehörigen wollen diesen Weg nicht mitgehen, dann werden sie alles daran setzen, um diesen Menschen, der das Leben bekommen hat, wieder in den Tod zurückzureißen. Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder mehr liebt als mich, kann nicht mein Jünger sein, sagt der Heiland. Und hier wird es offenbar, ob wir Leben empfangen haben. Und hier wird es offenbar, ob das Leben stärker ist. Hier wird es offenbar, ob wir auf dem schmalen Wege sind, ob wir auf dem schmalen Wege bleiben. Denn wenn wir auf dem schmalen Wege bleiben, sind wir unüberwindlich. Warum? Weil der Liederdichter sagt, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Ich bin also unüberwindlich, wenn ich in der Nachfolge, in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus stehe, wenn ich auf diesem schmalen Wege gehe, von dem hier der Heiland sagt, komm und folge mir nach. Ist das nicht gewaltig? Nun ihr Lieben, die Bibel sagt so viel über Leben. Man könnte stundenlang über dieses ewige, über dieses herrliche, über dieses wunderbare Leben sprechen. Aber nun hätte ich eine doppelte Frage an uns alle. Die Menschen, die dieses ewige Leben nicht empfangen haben, sind aber heute als Zuhörer in dieser Evangelisation. Die sollen doch mal zurückdenken, ob das wirklich ein Leben ist, welches sie meinen zu leben. Oder ob das nicht nur ein physisches Ein- und Ausatmen ihrer Lungen und ihren Atmungsorgane ist, ein Schlafen und ein Aufstehen, ein wieder ins Bett gehen, ob das wirklich Leben ist. Es könnte auch sein, dass manch einer gebunden ist an schreckliche Sünden dieser Welt, vielleicht sogar an den Alkohol. Ist denn das Leben? Ist denn das Leben? Und nun eine andere Frage. Ich sage eine doppelte Frage. Jetzt fragen wir mal die, die schon an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind. Könnt ihr als solche, die ihr das Leben empfangen haben, in der Wiedergeburt im Heiligen Geist, könnt ihr als solche, die das Leben empfangen haben, euch vorstellen, dass ihr einmal einen Tag leben könntet ohne den Herrn Jesus? Vielleicht mal eine Stunde, denkt doch mal darüber nach, wie war es denn, als ihr zum Glauben an den Herrn Jesus kam? Wie habt ihr denn damals gelebt? In welchem Unglück wart ihr, in welcher Ungewissheit? Wie leer war euer Herz? Welche Depressionen haben euch bedrückt? Wie hoffnungslos war euer Leben? Wie sinnlos? Ohne Inhalt, ohne Freude. Und nun? Nun habt ihr den Herrn Jesus bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, einen Tag ohne ihn zu leben? Eine Stunde? Eine Minute? Was würdet ihr tun, wenn man euch bieten würde, einen Goldklumpen, der groß wäre, wie die Sonne, vielleicht noch größer wie die Sonne, man würde zu euch sagen, du bekommst diesen Goldklumpen, der so groß ist wie die Sonne, aber du musst den Herrn Jesus hergeben. Und ihr Lieben, da wird es auf einmal offenbar werden, was unser Wort im tiefsten und letzten Sinne meint. Komm und folge mir nach. Das wahre Leben finden wir nur in Jesus, bei Jesus. Das wahre Leben ist nur der Jesus Christus selbst. Und darum sagt Paulus einmal im Neuen Testament, ich bin mit Christus gekreuzigt, und obwohl ich gekreuzigt bin, lebe ich, doch nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist Herrlichkeit, ihr Lieben. Und das geht über den Tod hinaus. Und dann lasst die Atombomben fallen. Und dann lasst den dritten Weltkrieg über Westeuropa rollen. Und dann lasst den Fürsten, den Sensenmann, der da tot heißt, kommen. Und ob er seine Vorboten schickt, ob die Krebs oder sonst wie heißen. Wir haben ewiges, unzerstörbares, unüberwindliches Leben in unserem Herzen. Und als 1948 die Rotchinesen die amerikanischen Missionare umbrachten, dann haben sie einige durch die Gehirnwäsche gezogen. Und keine Gehirnwäsche und keine Folter war in der Lage, ihnen das ewige Leben zu rauben. Ein amerikanischer Missionar mit Namen Ball hat ein Buch geschrieben am Tor der gelben Götter. Da kann man nachlesen, dass man die Menschen fast zum Wahnsinn gebracht hat in der Gehirnwäsche. Aber das ewige Leben war dominant, war kraftvoll in ihnen. Und das war das Leben, wo einst die ersten Christen in der Arena des Kaisers Nero in den Tod gegangen sind. Von den Löwen zerfleischt, als Fackeln verbrannt. Und weil der Kaiser nachts mit einer kleinen Leibwache noch einmal durch die Arena ging und es nicht fassen konnte, dass diese Menschen singend in den Tod gegangen sind, dann wurde er noch entsetzter, als er schreck feststellen musste, im Tode, soweit man noch ein Gesicht erkennen konnte, im Tode lächelten die so hingemordeten Christen noch. Dass der Kaiser zurückfuhr und erschrak, die lächeln ja noch im Tode. Der Abglanz des ewigen Lebens sieht man manchmal sehr oft. Wenn Menschen heimgegangen sind und sie lassen ihr irdisches Kleid zurück, das wird in das Grab und in den Sarg gelegt, bevor der Sargdeckel geschlossen wird, manchmal noch am dritten Tage, ein Strahlen der himmlischen Herrlichkeit, von dem ewigen Leben, das wie ein Abglanz auf dem Dahingeschiedenen, auf seiner Leiche liegt. Ihr Lieben, unsere Bibelstunde ist vorüber. Ich nehme an, dass trotz der Kürze der Zeit und der Fragen, die gewiss noch offen bleiben, wir doch einigermaßen darüber nachdenken konnten, ein neues Leben habe wie. Dass wir allein neues Leben haben müssen, ist eindeutig. Jetzt können wir bei der hohen Politik anfangen und was alles neu sein muss und werden muss in unserem Land, das ist eindeutig. Und nun könnten wir all diese Berater, die Menschen betreuen, die mit Sichten zu tun haben, fragen, ja, also die würden uns alle zustimmen, wir brauchen neues Leben. Aber wie bekommen wir das neue Leben? Nur bei dem, der selbst das Leben ist, und nur bei dem, der selbst gesagt hat, ich habe Macht, mein Leben zu lassen am Kreuz von Golgatha und habe Macht, mein Leben wiederzunehmen am dritten Tag in der Auferstehung. Und ich gebe dieses Leben jedem, der glaubt. Und das ist die Frage heute Abend. Glaubst du? Glaubst an ihn, den Herrn Jesus Christus? Dann bekommst du ewiges Leben und bleibst du bei ihm, dem Herrn Jesus Christus, dann hast du ewig, ewiges Leben. Denn er sagt, komm und folge mir nach. Darin liegt das Leben. Ein Leben, das kein Tod auf dieser Erde töten kann. Und wenn du einmal das irdische Leben ablegen musst, wir wissen nicht, wie unser Leben auf dieser Erde weitergeht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber eines darfst du wissen, du hast ewiges Leben in dir, weil du Jesus hast. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Leben Gottes in sich hat, der ist unüberwindlich in dieser Welt und er lebt einst in Ewigkeit. Und dieses neue, herrliche, wunderbare, göttliche Leben, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, du bist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, lesen wir in deinem Wort. Du sprachst ein Wort und die Welten wurden geschaffen. Du gabst das Leben in deinem Sohn und all die, die im Tode waren, bekamen neues Leben, wenn sie glaubten. Du hast uns dein lebensspendendes Wort gegeben. Ja, Herr Jesus, du selbst hast gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Du selbst hast gesagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Sonst könnt ihr nicht das ewige Leben und das Reich Gottes erlangen. Wir danken dir von Herzen, dass du heute Abend so nah an unsere Herzenstüren getreten und geklopft hast. Wir, die wir dem Tode verfallen sind und meinen, wir hätten Leben. Ach, wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast als der Lebensfürst. Dass wir jetzt singen und jubeln können, der Lebensfürst ist jetzt uns nah. Es ist unser Heiland, Jesus Christus, der Leben schenken will, jedem, der glaubt. Und darum bitten wir dich, dass du durch unsere Reihen gehst und dass der Geist des Lebens an unsere Herzen klopft und dass Menschen heute Abend überwunden werden, die aus dem Tode zum Leben durchdringen, wie du, Herr Jesus, selbst gesagt hast, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht in das Gericht, der hat das ewige Leben und ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der Tod ist am Ende. Herr Jesus, wir danken dir dafür und preisen dich für das ewige Leben, jetzt und in Ewigkeit. Amen.